Heute Abend wollen wir einen Gedanken betrachten, der mich ermutigen soll und uns alle. Ich möchte lesen aus dem Propheten Joel, aus dem zweiten Kapitel, Vers 21, Joel 2, 21. Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost, denn der Herr kann auch große Dinge tun. Ja, und diese Tatsache, dass Gott auch Großes tun kann, soll uns auch heute Abend ermutigen und auch für die Zukunft ermutigen. Ich habe so die Beobachtung gemacht, dass wir als Menschen von uns selbst oft auf den anderen schließen. Das heißt, wenn ich etwas nicht kann, dann traue ich es dem anderen auch nicht zu. Oder wenn mir etwas leicht fällt, dann gehe ich davon aus, dass es dem anderen genauso leicht fällt wie mir. Und ich habe auch so ein wenig den Eindruck gewonnen, dass wir auch in Bezug auf Gott manchmal so denken. Weil wir nichts Großes wirken und schaffen können, scheint es so zu sein, als ob wir es Gott gar nicht zutrauen. Oder dass wir ihm nur so viel zutrauen, wie wir selbst denken können. Wenn da ein Problem ist und wir können uns vorstellen, wie dieses Problem gelöst wird, dann glauben wir, dass Gott das tun kann. Aber wenn wir zu einem Problem kommen, das so groß ist, dass wir keine Lösung dafür denken können, uns dies nicht einfällt, dann hat schon manch einer gesagt, da kann auch der liebe Gott nichts ändern. Und das ist der Kleinglaube. Obwohl es doch heißt im Wort Gottes, dass Gott alle Dinge ändern kann. Und hier ist sogar die Ermutigung, sich zu freuen und glücklich zu sein, weil Gott Großes tun kann. Wenn wir vielleicht in Nöten, in Kämpfen sind, in Trübsal sind, in Schwierigkeiten sind und unser Herz so zerschlagen ist, so wund ist, wie sehnen wir uns da, dass es sich doch ändern könnte. Aber es scheint so zu sein, das ist so unmöglich, als ob wir wirklich verurteilt sind, in dieser Not unser Leben zu verbringen. Aber lasst uns doch dieses Wort heute als eine Ermutigung sehen. Denn der Herr kann auch große Dinge tun. Gott kann. Und wenn man sich so an Gott erinnert, an den großen, allmächtigen Schöpfer, was sind wir Menschen dagegen? Wir haben das ja auch am letzten Sonntag so ein wenig behandelt, diese große Macht und Majestät Gottes. Ich war einmal vor vielen Jahren auf einem hohen Turm und habe runtergeschaut und habe da unten die Menschen gesehen. So ganz klein waren die. Und das kommt mir oft so in den Sinn, wenn ich daran denke, wie groß Gott ist, der alles geschaffen hat, der das ganze Universum in seiner Hand hält. Das Universum, das so groß ist, dass man das als Mensch gar nicht denken kann. Es gibt ernstzunehmende Leute, die sagen, es gibt auf der Erde so viel Staubkörner, so viel Sandkörner, wie es Sterne im Universum gibt. Und wie viele Sandkörner gibt es auf der Erde? In den Wüsten der Erde, an den Stränden der Meere. Und alle diese Himmelskörper, die steuert Gott mit seinem mächtigen Willen. Gott kann. Und wenn wir dann daran denken, wie kostbar und wie unendlich weise Gott alles geschaffen hat, auch im Detail, in den ganz kleinen Strukturen. Einmal kam mein Sohn nach Hause, er hatte an der Hochschule, hatten sie etwas unter das Mikroskop gelegt und sich das einfach mal in extrem großer Auflösung angeschaut. Und dann sagt er, schau mal, hier ist ein Bild von einer ganz fein polierten Nadelspitze. Das sah aus wie eine Kraterlandschaft. Ja, ihr kennt ja auf dem Mond diese ganzen Krater. Das war nichts Glattes, nichts. Und dann sagt er, hier, schau mal, das ist eine Vergrößerung von dem Bein einer Spinne. Ja, man sieht das nicht, dass es eine Spinne ist, aber diese Strukturen, die waren so vollkommen in ihrer Art, in ihrer Schönheit, dass man einfach nur staunen kann. Das Bein einer Spinne. Wie unbeschreiblich groß ist unser Gott, der alles wirken kann, alles aufs Wunderbarste schaffen kann. Und wenn wir daran denken, nicht nur das, was Materie hat, was Gott geschaffen hat, auch wie er das Leben auf diese Erde gegeben hat, das sich fortpflanzen kann, wie Gott den Menschen die Fähigkeit zum Denken geschaffen gegeben hat, was der Mensch erdenken kann, die ganzen Sinne, die der Mensch hat, die Musik, die der Mensch erschaffen kann. Unbeschreiblich, wie wunderbar das alles ist und wie das, was Gott geschaffen hat, in solch einer Harmonie ist, in einer Schönheit für uns Menschen, wenn wir etwas schaffen, gar nicht vorstellbar. Und er erhält die ganze Welt, alle Menschen, alle Tiere. Er kümmert sich um die Pflanzen, er kümmert sich um uns persönlich, um dich und um mich, kennt unser Leben. Und wenn wir zurückschauen, dann stellen wir fest, ja, das stimmt, Gott kümmert sich wirklich um mich persönlich. Ja, und wenn wir sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn wir sehen, dieses große, gewaltige Erlösungswerk, das Gott geschaffen hat, die Menschheit ist doch durch Sünde in Hoffnungslosigkeit gestürzt. Keine Hoffnung, Dunkelheit. Und Gott hat einen Weg gefunden, selbst in dieses Ausweglose, was Menschen nicht ändern konnten. Es gab kein Tier, kein Opfer, das in irgendeiner Weise in der Lage gewesen wäre, diese Not aufzuheben. Gott hat einen Weg gefunden. Er sandte seinen Sohn. Gott ist Mensch geworden. Auch so eine für unseren Verstand nicht fassbare Wahrheit. Wie konnte das sein? Wir wissen das nicht. Aber das Wort Gottes sagt es uns und die Folgen, die Früchte, unser Heil, unsere Erlösung zeugen davon, dass das die Wahrheit ist. Und Gott, der Allmächtige, er kann und er will auch heute Großes tun. Und darum, wenn du in einer Not bist, wenn du nicht weiter weißt, dann nimm diese Verheißungen Gottes und erfreue dich daran und kannst ganz sicher sein, Gott kann und er kann alles verändern. Gott hatte immer wieder zu tun mit dem Zweifel der Menschen. Den Propheten Sacharja lesen wir im 8. Kapitel so ganz wunderbare Verheißungen, dass er sich wieder Zion zuwenden will und dass Gott unter seinem Volk wohnen will. Bezieht sich auch auf das Neue Testament, auf die Verheißungen des neutestamentlichen Jerusalems. Da heißt es in Vers 6, Sacharja 8, Vers 6. So spricht der Herr Zebaoth: Ist solches unmöglich vor den Augen dieses übrigen Volks zu dieser Zeit? Sollte es darum auch unmöglich sein vor meinen Augen, spricht der Herr Zebaoth? Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, aber ist es dann wirklich unmöglich? Und wenn wir dann in das Wort Gottes schauen, in die Geschichte des alttestamentlichen Israels, wie viel Beweise finden wir, dass Gott etwas verheißen hat und er hat es auch eingehalten. Wie er zu Abraham gesprochen hat, gleich vorne im ersten Buch Mose: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wenn wir dann lesen, wie es dem Abraham ergangen ist, Gott hat das eingehalten. Auf ganz gewaltige Art und Weise hat Gott das eingehalten. Oder wenn wir dann weiterlesen im zweiten Buch Mose, im dritten Kapitel, wie Gott dann zu Mose spricht, als er ihn beruft. Und er sagt: Ich habe die ganze Not, das ganze Elend meines Volkes Israel gesehen und das ist zu mir gekommen und ich habe beschlossen, dass ich auch die Verheißungen, die ich den Vätern gegeben habe, dass ich die auch einlösen will. Und dann sagt Gott so, Vers 17 im 2. Mose 3, 17: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Die konnten sich das nicht vorstellen, als sie das gehört haben. Weil die Israeliten, die dieses gehört haben, die haben zwar vielleicht mal in ihrem Leben gehört, da gibt es außer Ägypten, gibt es irgendwo noch ein Land und da waren unsere Vorfahren früher mal. Und da leben aber jetzt ganz andere Völker. Und Gott sagt hier: Ich will euch dieses Land geben. Wir wissen, Gott hat es getan. Und so geht es weiter, wenn wir lesen in 5. Mose 28, wie Gott dem Volk vorlegt den Segen und wenn sie ihm nicht gehorsam sind, den Fluch. Wenn wir dann das Alte Testament durchlesen, dann stellen wir doch fest, ja tatsächlich, es ist genau so eingetroffen. Da, wo das Volk Gott gehorsam war, hat Gott gesegnet. Gott hat ihnen eine große Gnade erwiesen, aber da, wo sich das Volk abgewendet hat von Gott, da haben sie auch die Strafe Gottes erleben müssen. Josua hat am Ende seiner Wanderschaft, als er zurückgeschaut hat, hat er festgestellt, Josua 21, lesen wir das, Vers 45, Josua 21, 45: Und es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Hause Israel verheißen hat. Es kam alles. Es ist alles in Erfüllung gegangen. Woran lag es, dass verschiedene Verheißungen, die Gott gegeben hat, trotzdem nicht erfüllt wurden? Ich möchte da jetzt auf eine besondere Verheißung hinweisen. 5. Mose im 11. Kapitel lesen wir ein Wort, das Gott dem Mose gegeben hat. 5. Mose 11, Vers 24. Alle Örter, darauf eure Fußsohle tritt, sollen euer sein, von der Wüste an und von dem Berg Libanon und von dem Wasser Euphrat bis ans Meer gegen Abend soll eure Grenze sein. Niemand wird euch widerstehen können, Furcht und Schrecken vor euch wird der Herr über alles Land kommen lassen, darauf ihr tretet, wie er euch verheißen hat. Dann schlagt bitte mal auf Josua 1. Josua 1, da heißt es im 4. Vers: Von der Wüste an und diesem Libanon bis an das große Wasser Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis an das große Meer gegen Abend soll eure Grenze sein. Ich habe mal versucht, dieses Wort mal nach unseren Karten einfach mal zu verstehen, was das meint. Und es ist eine sehr große Fläche, über die Gott spricht. Er spricht nicht nur über das Land, das heute Palästina ist, das heute Israel ist. Er spricht nicht nur über das Land, das den Syrern gehört. Er spricht auch über das Land, das dem Iran gehört, bis hin zum Euphrat. Und sogar noch ein Teil von der östlichen Türkei ist mit eingeschlossen in das Gebiet, das Gott dem Volk Israel verheißen hat. Und in der Blütezeit von Israel, als König David und Salomo regierten, hat das Volk als Fläche etwa vielleicht 10% dieser Fläche eingenommen. 90% hat Israel nie eingenommen von der verheißenen Fläche. Und deshalb ist die Frage, was ist die Ursache, dass jetzt diese göttliche Verheißung nicht Wirklichkeit geworden ist? Woran lag es? Lag es daran, dass Gott nicht die Kraft hatte, Israel dies zu geben? Lag es daran, dass die Menschen, die um Israel herum waren, so böse waren, dass Gott dies nicht konnte oder dass sie so mächtig waren? Oder lag es an der Gewalt Satans, der den Plan Gottes verhindert hat? Woran lag es, dass Israel nur 10% dieser Verheißung in Anspruch nehmen konnte? Ich glaube, dass wir, wenn wir dieses Alte Testament kennen, wir wissen, es war allein die Hartherzigkeit, der Unglaube, der Ungehorsam, die Gottlosigkeit Israels, die Gott aufgehalten haben, dass er ihnen dieses Land geschenkt hat. Wenn wir im Buch der Richter lesen, wie das Volk anfing, sich zu verbrüdern mit den anderen Nationen, was Gott ihnen verboten hat, und wie Gott gesehen hat, dass sie angefangen haben, anderen Göttern zu dienen. Und dann lesen wir, wie Gott sich Stück für Stück zurückgezogen hat und er hat dem Volk keinen Sieg mehr gegeben. Und sie sind stecken geblieben in ihrer Entwicklung. Und die Not, die Israel bis heute hat, ist zurückzuführen auf ihre Herzensstellung, die sie schon damals hatten, dass sie Gott nicht gefolgt haben. Wenn wir dagegen Abraham sehen, Abraham glaubte Gott, war Gott gehorsam und erlebte die ganzen Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat. Und er glaubte, auch als Gott ihm verheißen hat, in Römer lesen wir im vierten Kapitel besonders davon, Gott hatte dem Abraham verheißen, du kriegst einen Sohn, aber er war doch schon ein alter Mann, ein Greis. Auch seine Frau war schon alt. Und doch glaubte er Gott. Und weil er Gott glaubte, konnte Gott Großes tun in seinem Leben und auf wunderbare Weise eingreifen. Und so ist Gott auch bereit, auch heute in unserem ganz persönlichen Leben, in unserem Gemeindeleben Großes zu tun. Wie oft lesen wir das, wenn Jesus gesprochen hat zu den Menschen, wenn sie vielleicht mit Krankheit zu ihm gekommen sind. Dir geschehe, wie du glaubst, wie du geglaubt hast. Immer wieder war das so das Kriterium, dass die Menschen ihm glaubten. Und dann hat Gott eingegriffen und konnte mächtig wirken. Und so ist es auch Gottes Wille, auch für unsere Zeit, dass Gott sich mächtig offenbaren will, dass er uns auch weiterführen will, dass er uns eine größere Vollmacht schenken will, dass er sich unter uns offenbaren will und dass er seine Boten erfüllen will mit Vollmacht, dass Menschen erweckt werden. Das ist auch bei uns die Not. Wir sind als Gemeinde da, aber um uns wohnen so viele Menschen. Und wie notwendig ist es, dass wir diese Menschen, die um uns herum wohnen, unsere Nachbarn, unsere Bekannten, ja die Menschen, mit denen Gott uns zusammenführt, dass wir ihnen das Licht bringen. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, sondern dass wir doch bitten, dass Gott ihnen auch Gnade gibt. Und Gott will das tun, denn das Ende der Gnadenzeit ist doch noch nicht erreicht. Es ist doch noch Zeit. Ja, wie können wir Großes erleben? Was ist die Bedingung? Ganz wichtig ist der Glaube. Ganz wichtig ist der Glaube. Denn wie oft hindert doch unser Zweifel, unsere Kleinmut, das Wirken Gottes. Und wie oft beschämt Gott uns, obwohl wir gezweifelt haben, dass er uns trotzdem segnet und trotzdem gibt. Ja, auch zur Zeit Jesu, als er gegangen ist, wie viel hatte er mit dem Unglauben zu tun? Selbst im Kreis seiner Jünger musste er immer wieder feststellen, dass sie nicht glaubten, dass sie nicht wirklich glaubten. Und jetzt komme ich nochmal auf die Gedanken, die ich ganz zu Anfang gesagt habe. Ist es nicht so, dass wir uns Gott oft wie einen Mensch vorstellen, der unsere menschlichen Fähigkeiten hat? Und wenn wir uns das nicht vorstellen können, wie Gott ein Problem löst, scheint es so zu sein, ja, das geht nicht. Und dann beten wir gar nicht drum. Dann bitten wir Gott gar nicht. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass in einem Jahr hier 50 Menschen sitzen, die heute noch in der Welt leben. Von den verschiedensten Nationalitäten. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber Gott kann das machen. Wenn wir dann weiterdenken, dann sagen wir, oh, wenn jetzt 50 Leute kommen, die jetzt noch irgendwo in armen Verhältnissen sind oder in irgendwelchen Gebundenheiten sind oder in irgendwelchen verkehrten Lebenssituationen, wenn die hier in unsere Versammlung kommen, dann wird ja unsere Ruhe gestört. Dann entstehen Probleme, mit denen wir gar nicht fertig werden. Ja, das ist so. Aber wisst ihr, wir haben noch einen Gott, der kann Großes tun. Und da können wir ganz ruhig und zufrieden sein, wenn Gott einen Weg geht, er wird uns helfen. Er wird Antwort geben. Und darum lasst uns doch wegsehen. Lasst uns nicht auf die böse Zeit sehen. Lasst uns nicht auf die bösen Menschen sehen. Lasst uns nicht auf den Teufel sehen. Lasst uns auf die Macht Gottes sehen. Das ist der Ausweg. Auf Gott zu schauen, auf die Größe seiner Herrlichkeit. Jesus ist gerufen worden von Maria und ihrer Schwester, weil er Lazarus so krank war. Der ist dann gestorben. Und jetzt steht Jesus am Grab von Lazarus mit Martha und Maria und den Juden. Und dann sagt er, nimm den Stein weg. Da sagt Martha zu ihm, Herr, er riecht doch schon. Der ist 4 Tage in dieser Hitze gelegen. Der Vers ist so schön, den Jesus sagt, oder das, was Jesus sagt, was wir dort lesen in Johannes 11. Ich möchte das einfach auch lesen. Johannes 11, Vers 40, Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das gilt auch für uns. Wenn du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Lass uns doch Gott glauben. Wirklich ganz in diesem glaubens- und vertrauensvollen Gehorsam zu Gott leben, zu den Verheißungen Gottes, dass wir Gott nicht aus den Augen verlieren und dass wir Gott uns einfach zur Verfügung stellen. Wenn andere Dinge wichtiger sind als Gott dienen, werden wir nichts Großes erleben. Hobbychristen, die nur am Sonntag Gott dienen, oder Mittwochabend vielleicht noch. Die können nichts Großes erleben. Die Menschen, die Gott ganz geweiht sind, jeden Tag der Woche, die erleben Gott in seiner Herrlichkeit. Die erleben Großes von Gott. die bereit sind, wirklich sich völlig im Dienst Gottes zu verzehren, die wirklich im Gehorsam zu Gott leben. Wenn du an den Apostel Paulus denkst, was für ein Segen konnte er sein und wie konnte Gott sich durch ihn verherrlichen? Was konnte Gott durch ihn alles tun? Die andere Seite ist, wie hat Gott aber auch das Opfer des Apostel Paulus in Anspruch genommen? Seine Weihe. Und wie ließ Gott ihn durch große Tiefen gehen? Und trotzdem hat Gott auf besondere Weise gesegnet. Was ist notwendig, um Gott wirklich zu erleben? Es ist notwendig, dass wir in der Demut bleiben. In der heutigen Zeit ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir demütig bleiben, in aller Demut Gott dienen, dass wir wirklich gegenüber Gott, gegenüber den Geschwistern, den Menschen demütig sind, dass wir Gott glauben und erkennen, den Demütigen gibt Gott Gnade. 1. Petrus 5. Darum demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und wir werden Gott erleben. Und darum, wenn Gott sich wunderbar erweist, wir werden voller Freude und Dankbarkeit sein. Wir werden uns darüber freuen. Viele von uns, die wir hier sind und älter sind, wir haben vielleicht schon eine Geburt miterlebt. Was das für ein Kampf ist, bis das Kind geboren ist. Wie die Schwangerschaft oft so schwer ist. Aber wenn das Kind dann da ist, was für eine Freude ist das? Was für eine Freude. Und so ist auch Freude, wenn Menschen sich zu Gott bekehren. Jesus sagt in Lukas 15, spricht er davon, von dem verlorenen Schaf, von dem verlorenen Groschen und auch von dem verlorenen Sohn. Und dann, als er von dem verlorenen Groschen spricht, meine ich, ist es, dass er sagt, dass solch eine gewaltige Freude im Himmel sein wird. Von dem verlorenen Schaf ist das, Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, von 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Und was für eine Freude ist es, wenn wir erleben, dass Gott Großes tut, Menschen sich zu Gott bekehren. Und lass uns nicht aufhören, von Gott Großes zu erwarten, um Großes zu bitten, um wirklich Gott zu erleben. Und jedes Mal, wenn wir etwas Großes erlebt haben, dann macht uns das Mut, mehr von Gott zu bitten. Lass uns immer wieder auch untereinander erzählen von dem, was Gott Großes getan hat in unserem Leben. Dass wir es erzählen, dass wir, ich habe auch schon manchmal gesagt, wir beten vielleicht ein halbes Jahr für ein Problem, für eine Not. Immer wieder beten wir, immer wieder beten wir. Und wir sagen der Gemeinde, betet doch dafür. Und plötzlich greift Gott ein und ändert. Gibt plötzlich Heilung oder was auch immer unsere Bitte war. Was passiert dann? Dann gehen wir einmal hier vorne hin und sagen, liebe Geschwister, Gott hat geholfen. Und setzen uns hin und sind dann stille. Vorher ein halbes Jahr gebetet, immer wieder gebetet. Aber wäre es nicht notwendig, dass wir auch Gott immer wieder danken? Auch wenn wir vielleicht eine Weile, einige Zeit gewartet haben, dass wir wieder sagen, Geschwister, wir haben so zu Gott geschrien und Gott hat geholfen. Gott hat uns wirklich erhört, dass sich das wirklich einprägt. Wir haben von der Schwester Eisner schon manches gesprochen und in der Posaune ist ja auch dieser kurze Artikel. Und die Schwester Eisner ist so ein dankbarer Mensch, die immer wieder gedankt hat, auch in ihren Gebeten in der Gemeinde. Ich danke dir, Herr, dass ich jetzt hier sein darf, dass ich in der Versammlung sein darf. Ich glaube, sie war 83, als sie ihre Verwandtschaft in Süddeutschland gelassen hat, ganz alleine nach Gifhorn gekommen ist, um an der Versammlung teilzuhaben, an der Gemeinde teilzuhaben. Und sie war so glücklich darüber und hat immer wieder dafür gedankt. Und so, wenn wir das tun, wenn wir selbst ermutigt und Gott kann uns auch Großes tun. Und darum lege diese bescheidene, zweifelnde Zurückhaltung ab. Lass uns doch Großes erwarten von Gott. Lass uns ganz konkret Großes erbitten. Und wir werden auch Gott auf wunderbare Weise erleben. Gott segne uns. Segne euch und segne auch uns. Und der Herr will uns gnädig sein. Amen.